mit Thies.
Kilian Kerner ist einer der bekanntesten Designer Deutschlands, von dem lange Zeit nicht so viel zu hören war, nach einer Pleite mit dem letzten Label. Und der jetzt völlig überraschend auf der Berliner Fashion Week eine neue Kollektion präsentiert hat. Ein Comeback war das. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Einer der großen Berliner Designer, der kurzfristig jetzt doch nochmal entschieden hat, bei der Fashion Week in Berlin dabei zu sein. Kilian, warum war das überhaupt gar nicht geplant von Anfang an?
Na, weil ich ja eigentlich eigene Mode jetzt schon länger nicht mehr gemacht habe. Ich habe ja eher so als Kooperationsdesigner gearbeitet für einige Firmen.
Ja.
Und dann gab es im Oktober eine Veranstaltung, wo ich für Samsonite meine zweite Taschenkollektion vorgestellt habe. Und da habe ich dann wieder ein bisschen Mode entworfen und die Reaktionen waren halt wirklich so ein bisschen überwältigend. Und dann ist da die Idee so entstanden und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und dann ging das alles sehr schnell in sehr kurzer Zeit, ja.
Also das war eine spontane Idee, die eigentlich aber viel zu spät entstand. Wie stressig wurde es dann?
Also die erste Zeit war gar nicht stressig. Also es war wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe wirklich 7 Tage die Woche durchgearbeitet. Aber ich hatte wirklich gute Leute, die das mitgetragen haben. Deswegen war es viel Arbeit, aber kein Stress. Also es ist komischerweise nicht in Stress ausgeartet. Die letzten 2 Wochen dann allerdings waren wahnsinnig stressig und sehr aufwühlend.
Also gib uns mal so ein Bild. Wie sah das denn aus bei dir nachts im Atelier? Denn viel Schlaf kann nicht drin gewesen sein.
Nee, geschlafen habe ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Deswegen bin ich auch jetzt immer noch so wahnsinnig müde und würde eigentlich die ganze Zeit nur im Bett liegen wollen. Wie sah das aus? Also man hat von morgens bis abends durchgehend und die unterschiedlichsten Sachen gemacht. Das Entwerfen war das, was am schnellsten ging. Aber die ganze Organisation der Show, des Personals, dass die Kollektion dann fertig genäht wurde und Castings, Fittings und die ganzen Vorbereitungen für die Show, das war dann der größere Aufwand, als die Kollektion zu entwerfen.
Mhm. Wie viele Leute wart ihr nachts im Atelier? Also nur so grob.
Reden das war immer unterschiedlich. Von 30? Nee, also insgesamt haben, glaube ich, so 20 Leute an dem Projekt gearbeitet, aber wir waren nie alle zusammen. Also das war eigentlich eher wie so ein Taubenschlag und ich musste auch eigentlich öfter an andere Stellen gehen, als dass sich alles bei mir getroffen hat.
Ja.
Also es gab jetzt nicht so diesen einen Punkt bei mir, wo sich alle getroffen haben. Also es ging so in mehrere Richtungen über ganz Berlin verteilt. Und aber es haben insgesamt so 20 Leute an dem Projekt gearbeitet.
Und wer hat fürs Catering gesorgt? Gab es was Gesundes, um wenigstens die Leute frisch zu halten?
Auf jeden Fall. Wir haben sehr, sehr gesund gegessen. Eine Freundin von mir hat sich immer sehr gut darum gekümmert, dass wir alle was zu essen haben, also beim Casting und Fitting. Und das hat sehr gut gemacht. Und es war eigentlich bis auf ein paar Süßigkeiten, die man so für die Nerven brauchte, doch viel Obst und Gemüse und so. Ja.
Oh, aber das ist aber wirklich sehr gut. Denn das sieht eher, oder es klingt ja alles doch nach so einer klassischen Start-up-Situation. Es wird einfach durchgeorgelt bis zum geht nicht mehr und es werden permanent irgendwelche Burger vorbeigebracht, also die man so nebenbei verspeist.
Wir haben einmal Pizza bestellt, aber ansonsten gab es eigentlich viel Gesundes, ja. Und es gab auch einen Tag, da haben wir tatsächlich vergessen zu essen, weil man ist so morgens um 9 oder so hingekommen und auf einmal war es abends 23 Uhr. Das war, glaube ich, am Sonntag oder so. Ja, doch, Sonntag war das. Und auf einmal so, oh, wir haben gar nichts zu essen bestellt.
Gibt es eigentlich für so eine Kollektion, wo natürlich auch Kritiker sind, Leute schreiben drüber. Gibt es da auch tatsächlich sowas wie Zerrisse regelmäßig oder findet man immer was Gutes?
Na, die meisten Artikel sind schon gut, aber natürlich gibt es auch Zerrisse. Also ich hatte früher schon viele Kritiker, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also eigentlich lernt man ja nur dadurch und also es gehört ja dazu, wenn man irgendwie einen Beruf hat, mit dem man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dass man auch Kritik einstecken muss und irgendwann gewöhnt man sich dran. Und also Kritik, die gut ist, die höre ich mir auch an, aber wenn es irgendwie beleidigend wird oder so, dann stehe ich da mittlerweile ganz gut drüber.
Wie sieht denn so Kritik aus? Also jetzt auch Kritik, die dich weitergebracht hat dann?
Ich weiß noch, nach meiner allerersten Fashion Week Show in Berlin, da wurde ich damals sehr gehypt und so. Und dann stand ich relativ unter Druck und dachte, okay, jetzt musst du noch alles besser und größer machen, damit das so weitergeht. Und hatte aber auch wenig Zeit für die Kollektion, weil ich damals auch eine Kooperation mit so einem Label aus England hatte, das sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und noch einen Vertrag mit einer anderen Firma, dass man nochmal 10 extra Looks machen musste und so. Und dann hatten wir nicht so viel Zeit, um das alles herzustellen. Und dann, das war wirklich eine Katastrophe. Die Sachen waren echt schlimm genäht und ich hatte irgendwie das Gefühl, es muss immer mehr, mehr, mehr sein. Und dann waren da viele Teile drin, die ja irgendwie gar nicht mehr zum Rest passten und so. Also da gab es dann die Kritik, dass man sich doch mehr fokussieren sollte. Und da stand irgendwie in der Süddeutschen oder so, naja, man sieht, dass er sich das Nähen selber beigebracht hat. Dabei habe ich die Teile gar nicht genäht, aber gut. Aber das war schon was dann in mir gearbeitet hat, so, ja.
Aber du hast dir dennoch das Nähen selbst beigebracht.
Ja, eher dass der Rest, der selber so zugehört. Also zum Nähen bin ich viel zu ungeduldig und irgendwann geht das ja auch nicht mehr. Ich meine, wenn man so viel, ich hatte teilweise Kollektionen in der Saison, die 500 Teile hatte, da hat dann jeder so seine Aufgabe, die Schnittmacher, die Näher, der Designer. Also das kann man dann nicht selber machen, das funktioniert nicht.
Ja. Wie weit müssen wir zurückgehen, um deine Begeisterung zu erforschen? Wann hat deine Begeisterung für das Designen von Klamotten, das Entwerfen, wann hat das denn angefangen? Denn es war natürlich nie ein Traum und ursprünglich wolltest du auch Schauspieler werden. Aber wann kamst du plötzlich zum Design?
Das war so ein schleichender Prozess. Das hat ja mit so einem Nena-T-Shirt auf einem Konzert angefangen und dann wollte die dann irgendwie Sachen von mir haben und so. Und das war dann aber immer noch so, ja, ich mach mal hier so ein bisschen, probier mal hier so ein bisschen aus. Und das war gar nicht so wirklich meine Idee, das jetzt beruflich zu machen. Dann bin ich von Köln nach Berlin gezogen und wollte auch hier weiter Schauspiel verfolgen. Und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Dann gab es wieder eine Zeit, da hatte ich keine Lust mehr, so Anfang 2004, weil ich die Leute in der Modewelt ein bisschen komisch fand. Und dann wurde ich nochmal gefragt, ob ich Lust hätte, eine Modenschau zu machen. Und dann habe ich erst abgelehnt und dann habe ich zugesagt und musste dann innerhalb von 2 Wochen so ein paar Outfits, damals war das ja eher Bastel als Design, machen und dann hat sich bei mir alles umgedreht. Ich war auf einmal sehr, na, mich hat nichts anderes mehr interessiert, ich bin nicht mehr auf Partys gegangen, habe nicht mehr lange geschlafen und war wirklich sehr konzentriert und fokussiert und da habe ich so gemerkt, okay, ich glaube, hier solltest du dranbleiben und das war so im Sommer 2004.
Also du wurdest dann letztendlich wirklich eines der großen Aushängeschilder, auch Berliner Designer. Du hast eben gesprochen von deiner Zusammenarbeit mit den Engländern. Die Queen mochte deine T-Shirts allerdings nicht in deiner Kollektion Dear Kate. Was passte der denn nicht?
Das weiß ich nicht. Also da ging es halt so darum, also ich habe ja immer Geschichten geschrieben um meine Kollektion und ich habe dann eine Geschichte geschrieben um Kate und Harry und habe die quasi so als Liebespaar zusammengebracht. Das stand dann so auf T-Shirts und so und das war dann in England in allen Geschäften und nach 2 Wochen oder einer Woche oder so kam dann so ein Brief, dass das Königshaus die T-Shirts hat verbieten lassen und man musste sie rausnehmen. Und dann habe ich die nächste Kollektion God Save the Queen genannt.
Und was hat sie da gesagt? Und die durften bleiben?
Da hat sie nichts mehr gesagt.
Aber dass die Queen sich die Mühe macht, an die ganzen Händler zu gehen und zu sagen, das darf nicht verkauft werden. Ich meine, gibt es da ein Gesetz oder was?
Also das war ja bestimmt die Queen nicht selber. Die haben ja bestimmt ganz schön viele gute Anwälte. Ich fand es auch absurd, weil ich meine, okay, da stand Kate und Harry drauf, aber es hätte auch Kate Winslet und Kate Blanchett und Harry Styles sein können. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben die, weil es gab so ein T-Shirt, wo drauf stand, Harry, you wanna marry me. Und die wurden dann auf einem One Direction Konzert verteilt. Ja, weil wir durften sie ja definitiv in England nicht mehr verkaufen.
Aber vielleicht hatten Kate und Harry tatsächlich mal was miteinander.
Das könnte natürlich
sein. Das war bisher unter Verschluss gehalten und du schreibst es da auf deine Shirts drauf.
Ja.
Vielleicht war das das Problem.
Das ist eine gute Theorie, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Also, dann gehen wir doch mal zurück nach Köln und zu diesem ersten T-Shirt, das ja dein Leben dann wirklich, wirklich groß verändert hat. Es war ein T-Shirt, das Nena, und du warst immer ein Riesenfan von Nena, was Nena tatsächlich bei dir entdeckt hat. Du standst im Publikum vorne und Nena sah dieses T-Shirt. Das war ein T-Shirt mit was war drauf vorne?
Die Rolling Stones Zunge.
Das war die Rolling Stones Zunge. Weißt du noch, wo du das gekauft hast, das T-Shirt? Wo kam das her?
Also ich habe ein weißes T-Shirt bei H&M gekauft, habe das falsch rumgedreht und habe dann die Rolling Stones Zunge drauf gedruckt. Und das habe ich dann auf dem Konzert angezogen. Und das wollte sie dann haben. Und dann hat sich so eine längere Geschichte über 3 Monate ergeben. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt, bringe meine alten Lieder nochmal neu raus, ob ich hier nicht ein paar Sachen dafür machen will. Mhm. Und als großer Nena-Fan habe ich das natürlich gemacht. Und dann hat das Ganze aber nochmal ein Jahr gedauert, bis dann in Berlin irgendwie, sie hat das dann der Presse erzählt. Und dann hat sich das eine und das andere ergeben. Und dann lebte ich in Berlin und wurde gefragt, ob ich nicht mal eine Modenschau machen will und so, und habe das Ganze noch so inszeniert wie ein Theaterstück, weil ich ja damals auch noch Schauspiel studiert habe. Ja. Und dann hat sich da so eins und nach dem anderen ergeben und plötzlich war ich Modedesigner.
Hast du ihr dieses erste T-Shirt dann im Konzert noch gegeben?
Nicht beim ersten, weil dann hätte ich da ja nackt gestanden.
Richtig? Und du hättest ihr es dann kriegen können vielleicht.
Ja, hätte mir glaube ich nicht gepasst.
Aber es hätte dir gefallen?
Ihr T-Shirt? Ich weiß nicht mehr, was sie für eins anhat.
Aber du bist Fan. Es ist egal, was Nena trägt. Du hättest alles genommen.
Das stimmt. Aber nee, ich habe es dann irgendwie beim nächsten Konzert doppelt angezogen und ihr dann auf die Bühne geworfen.
Ach cool. Und wie hat sie reagiert in dem Augenblick?
Sie hat sehr gelacht und zwei Wochen später hatte sie es bei einem Fotoshooting im Stern an.
Hat sie dich wenigstens abgefeiert dort auf der Bühne noch?
Ja, auf jeden Fall. Also
ja. Lobeshymnen, oder wie hat sie es gemacht?
Na, sie hat bei einem Konzert dann auch mal so ein, als sie dieses T-Shirt haben wollte, so ein Lied um eines ihrer Lieder, Vollmond, umgetextet und einen Text über dieses T-Shirt gesungen. Und die Halle hat dann geschrien, wir wollen das T-Shirt sehen, wir wollen das T-Shirt sehen. Das war schon verrückt.
Und was hat sie getextet? Auf Vollmond?
Es war sowas wie, ohne dieses T-Shirt will ich heute nicht mehr nach Hause gehen. Irgendwie sowas, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist 16 Jahre her. Ja, irgendwie sowas mit, ohne dieses T-Shirt will ich heute nicht nach Hause gehen oder irgendwie sowas.
Ohne dich kann ich heute Nacht nicht sein. Aber nee, das war Münchner das Freiheit.
Das ist nicht Nena, nee.
Ja. Wie groß warst du als Nena-Fan? Also nicht körperlich, aber du warst ein richtig großer Fan, oder?
Ja, das hat angefangen mit 4 Jahren, als die Luftballons rauskamen. Da habe ich bei meiner Cousine, die Nena-Fan war, wir haben zusammen so einen Fernsehauftritt gesehen und dann war ich sofort verliebt in diese Frau und sie hat mir dann so ein Poster geschenkt und ja, ich war ganz großer Nena-Fan. Ich mag sie auch heute immer noch.
Aber ist nicht das Allergrößte eigentlich, dass ihr den gleichen Nachnamen habt, oder?
Ja, ist lustig.
Ne? Die heißt doch auch Kerner.
Ja.
Renate Kerner.
Renate? Nee.
Nee, wie heißt die?
Gabriele Susanne.
Ach, Gabriele, ich weiß gar nicht, wie ich auf Renate komme. Passt auch nicht, ne?
Nee, das passt gar nicht. Gabriele Susanne ist auch komisch. Die ist halt einfach Nena.
Total. Also auch komisch. Ja. Mhm. Also, du warst bei sehr vielen Konzerten und wie ich auf deiner Webseite gelesen habe, warst du deshalb bei so vielen Konzerten, weil du dir einen Backstage-Pass von ihr besorgt hast oder dir zufiel. In der Tat, war das wirklich so einfach? Du fandest einen Backstage-Pass?
Na, der ist tatsächlich, also ich wusste damals natürlich noch nicht, wer dieser Mann ist. Später wusste ich das, war ihr Tourmanager Christoph Schallenberger, hieß der, glaube ich. Ja. Der ist an mir vorbeigegangen und dieser Pass ist runtergefallen. Also das war alles irgendwie so eine Geschichte, wo sich ein Ding nach dem anderen ergab. Erst dieses T-Shirt, dann dieser Backstage-Pass, dann dieses T-Shirt und so. Das war als... Also ich bin ja ein Mensch, der sehr stark ans Schicksal glaubt und da wurde die Geschichte irgendwo geschrieben, so, die sich hätte kein Drehbuch besser ausdenken können, kein Drehbuchautor hätte besser ausdenken können, als das, wie das da alles passiert ist. Aber es ist alles so lange her, das ist
klar.
Verrückt.
Aber du hast den Backstage-Pass aber auch richtig genutzt dann. Also du warst
ja, fast für 3 Konzerte und dann habe ich dann meinen offiziellen richtigen bekommen. Ja.
Und hast du denen aber erzählt, dass du mit einem Backstage-Pass immer reingekommen bist in die Konzerte?
Das weiß ich nicht.
Also, das wusste ja keiner mehr. Du hast bestimmt auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt damals.
Nö.
Nee?
Nö, ich fand's cool. Das hat sie ja auch nicht gestört. Sie hat mich ja dann auf die Bühne geholt und mit nach hinten genommen. Also ich glaube, die hat es ja nicht gestört, dass ich da war.
Du bist außerdem ein ganz großer Tennis-Fan, ein Tennis-Freak. Ich glaube, yes. Nena und Tennis, das war wahrscheinlich auch schon dein Leben als kleiner Junge, oder?
Absolut. Also Tennis habe ich auch gespielt. Wann habe ich denn angefangen? 1985 oder 86 habe ich angefangen, Tennis zu spielen.
Und dann, wegen Boris und Steffi?
Boris nicht, nee, nee. Steffi war daran schuld. Und habe dann wirklich jeden Tag stundenlang Tennis gespielt. Also das war... jahrelang habe ich eigentlich nur damit verbracht, Tennis zu spielen.
Gab es da Jimmy Connors noch? Ja,
ne? Ja, den Jimmy Connors gab es noch.
Das war mein Idol immer. Wenn ich mal den Tennisball gegen die Hauswand geprügelt habe oder die Übungswand auf dem Tennisgelände, das war immer, ich war immer Jimmy.
Ja, der hat ja auch lange gespielt, ne? Mit lange bis 40 gespielt. Oder so.
Ja, ja, klar. Das war ja auch so ein enfant terrible. Mhm. Während Steffi da ja eher so die ganz, ganz, ganz Liebe war. Durftest du jemals für Steffi etwas designen? Denn das wäre sicherlich ein Traum gewesen.
Das ist immer noch ein Traum. Also es steht auch seit ein paar Jahren eine Kiste im Keller, die ich ihr schicken will. Und ich traue mich nie, das abzuschicken. Keine Ahnung warum. Aber also der mal was zu schicken, wäre auf jeden Fall noch was ich gerne machen
aber
würde.
Aber Kilian, die Kiste muss weg. Komm,
ja,
die muss zu Steffi nach Las Vegas.
Ja, ja, ja.
Also da sind dann auch Sachen, die du speziell für sie geschneidert hast?
Nee. Das sind so Sachen, wo ich denke, dass sie ihr gefallen würden, die so also, zu ihr passen. Mhm. Ich muss das jetzt mal machen, aber das sage ich auch schon immer.
Nein, jetzt machst du es wirklich.
Okay.
Jetzt machst du es wirklich. Du hast auch eine Tenniskollektion natürlich auch entworfen schon. Mhm. Dazu hast du einen Spot gedreht, einen Kurzfilm in der Akademie, in der Tennisakademie von Rafael Nadal. Wo ist die? Mallorca oder was?
Nee. Ja, genau.
Ist Mallorca. Okay. Und sein Neffe hat dich gespielt als Kind.
Ja, absurd, also, ne?
Ja, wie kam es denn dazu?
Wie kam es nochmal dazu? Na, wir haben eine Kooperation mit einem Turnier auf Mallorca gehabt und die kannten halt die Leute von der Rafael Nadal Akademie.
Yeah.
Und dann haben die halt dort nachgefragt, ob wir das da machen können und dann durften wir das machen. Und dann haben die halt mitbekommen, dass wir noch ein Kind suchen und so. Und lustigerweise sah der mir auch ein bisschen ähnlich, so die Augen und die Gesichtsform und so. Und dann haben die Eltern gefragt, also den Toni Nadal, den Trainer vom Rafa, der damals ja der Trainer war. Ja, und dann haben die ja gesagt. Und dann haben wir das da, also insgesamt waren wir, glaube ich, 6 Tage auf Mallorca.
Ja.
Und dort haben wir, glaube ich, 1 oder 2 Tage gedreht. Und das war verrückt, weil als ich dann auf seinem Center Court spielen sollte, um das zu drehen, hat Rafa da noch trainiert und musste dann wegen uns gehen. Das war sehr lustig.
Oh, ist er früh ausgeschieden bei dem folgenden Turnier?
Das weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube, es gab nur noch so 1, 2 Turniere, wo er spielen musste, aber das weiß ich nicht mehr.
Guckst du heute auch noch die ganzen Turniere im Fernsehen, im Internet? Denn mittlerweile kann man ja echt fast jedes Turnier, kannst du ja sehen in der ganzen Welt. Als echter Tennisfan hat man da richtig viel zu tun, ne?
Da hat man richtig viel zu tun und ich habe da auch richtig viel zu tun und ich freue mich jetzt. Also ich habe jetzt von den Australian Open durch die ganze Fashion Week waren noch nicht so viel mitbekommen. Richtig. Aber ab heute Nacht werde ich jetzt die kommende Woche meinen Urlaub vom Fernseher verbringen und die Australian Open gucken. Das ist auch eines meiner Lieblings-Grand Slam-Turniers.
Sag mal, durftest du mit Rafael Nadal wenigstens ein paar Bälle schlagen? So 1, 2, 3?
Nein, mit seinem Trainer habe ich ein paar Bälle geschlagen.
Aber das ist ja nichts, das ist ja nur der Trainer. Ne?
Ja, aber mit ihm nicht. Nee.
Auch mit Boris noch nicht?
Nee, mit Boris auch noch nicht.
Aber den würdest du jetzt schlagen? Den Boris würdest du jetzt schlagen? Der kann nicht mehr so, den kannst du von links nach rechts jagen. Der kommt nicht mehr hinterher.
Der kommt wahrscheinlich, nee. Aber ich finde, Boris hat sich echt gut wieder gemacht. Also eine Zeit lang hat man ja echt gedacht, Mensch Junge, was machst du da? Und man hat vergessen, was für ein genialer Tennisspieler er war. Aber ich finde, der hat sich schon wieder gedreht.
Was ist denn der Druck, den du eigentlich als Modedesigner auch jetzt für die nächste Zeit noch hast? Es gibt ja gewisse Tendenzen. Ich denke mal zum Beispiel an 3D-Printing zum Beispiel, das ja auch in der Mode früher oder später ankommen wird oder jetzt auch schon ist, aber dann auf in der Breite. Wie sehr hast du das Gefühl und so weiter? Ja, oh, da kommen Tendenzen, da kommen neue Trends oder so weiter. Da muss ich jetzt auch etwas zumachen.
Weißt du, was das Schöne ist? Ich muss gar nichts mehr. Das ist das Schöne daran, dass ich nicht mehr in diesem Hamsterrad gefangen bin.
Ja.
Dass ich arbeite für die Firmen, für die ich arbeite. Und jetzt habe ich halt nach 3 Jahren wieder eine eigene Kollektion gemacht. Und das musste ich nicht. Keiner hat das von mir verlangt. Das war etwas, was ich gemacht habe. In dieser Kollektion musste ich mich auch an nichts richten, an keinen Trend, an keinen Einkäufer, der das kaufen will, an keinen Investor. Und das ist das Schöne, warum ich auch noch keine Lust habe, wieder ein eigenes Label zu gründen, sondern dass, wenn ich KXXK jetzt weitermache oder auch nächste Saison oder übernächste Saison da nochmal eine Kollektion und eine Show mache, dann ist das einfach, weil ich das möchte und nicht, weil ich muss. Und das ist das, was ich halt so genieße und ich versuche so wenig wie möglich Druck zu spüren, weil den hatte ich 13 Jahre, vor allen Dingen die letzten Jahre in der Firma waren nichts anderes als Druck und man hat irgendwann den Spaß verloren. Und das war zum Beispiel diesmal ganz anders. Früher war ich oft der Stressmacher. Und jetzt war es so, zum Beispiel bei der Show, wenn ich gemerkt habe, Backstage, irgendjemand macht Stress, dann bin ich gegangen, weil ich das gar nicht, ich wollte keinen Stress, ich wollte keinen Druck.
Yeah.
Dieses Spiel spiele ich momentan nicht mit. Also da bin ich mir momentan selber zu viel für wert, um wieder in diesen Druck und Stress zu geraten. Ich möchte meinen Job momentan machen, weil ich ihn liebe und weil er mir Spaß macht, aber nicht, weil irgendjemand von oben drauf haut und auf Sachen besteht, auf die ich gar keine Lust habe.
Du wurdest diese Woche ja auch, das habe ich in den Berliner Zeitungen habe ich gelesen, so als Comebacker gefeiert, als Stehaufmännchen, weil dein letztes Label vor 3 Jahren pleite gegangen war. Wie geht ein Label eigentlich pleite? Indem man nicht genug verkauft oder wie kommt es dazu?
Also wir sind nicht pleite gegangen, wir haben halt aufgehört, nein. Also natürlich lief es nicht mehr so gut, wie es mal lief, was vielerlei Ursachen hatte. Und wir sollten verkauft werden. Und das hat sich verschoben. Und der Investor, der da drin war, wollte halt nicht mehr. Und dadurch, dass sich das verschoben hat, haben wir aufgehört. Und das Wort Pleite wird immer wieder gerne benutzt.
Klar.
Weil vielleicht lesen dann mehr Leute die Artikel, ich weiß es nicht.
Das ist aber schon kurz, da kriegt man mehr Wörter auf die Seite.
Da kriegt man mehr, ja, das kann sein. Aber so, ja, das ist jetzt auch, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich kann das verstehen, auch das, ich meine, das war jetzt mein Fashion Week Comeback, aber ich habe vorher eine Tenniskollektion gemacht, zwei Handtaschenkollektionen für Samsonite und da war auch immer Öffentlichkeit im Spiel. Und natürlich kam immer wieder das Thema Kilian Kerner auf. Und die Pleite und das aus. Das verstehe ich auch, dass die Leute irgendwie immer noch darüber reden wollen. Aber für mich ist das Vergangenheit. Also ich habe damit abgeschlossen. Das spielt für mich keine Rolle mehr. Ich bin sehr dankbar, was ich da erlebt habe. Und es war ein verrücktes Leben mit schönen Dingen, mit schlimmen Sachen. Und es hat mich sehr weit gebracht in meinem Leben. Und ich bin da stolz drauf. Aber es spielt für mich jetzt keine große Rolle mehr. Ich denke da nicht mehr drüber nach und denke noch, ach, weißt du noch damals und so, das ist nicht meine Art zu leben. Also das ist mich interessiert es gar nicht mehr so sehr wie die Leute, die mich immer drauf ansprechen.
Diese schlimmen Sachen, was gehört da zum Beispiel dazu? Was sind so die wirklich negativen Erlebnisse, die man dann eben auch als Designer in diesem Business einfach mitmachen muss? Man?
Naja, wir waren halt irgendwann eine Aktiengesellschaft und das war für mich eine Horrorsituation. Also börsennotiertes Unternehmen ist nochmal was anderes, als wenn man nur eine GmbH oder so hat. Ne? Ja. Der ganze Druck, der da auf einen lastet und jeden Tag ist dein Name ein anderer Börsenkurs, das ist einfach kein schönes Gefühl, wenn man irgendwie sich selber als Börsenkurs überall wiederfindet. Und der Druck, der dadurch entstanden ist, der hat einen Menschen aus mir gemacht, den ich selber nicht mehr leiden konnte. Und das war einfach keine schöne Situation.
Also dünnhäutiger, irgendwie extrem, reizbarer wahrscheinlich.
Extrem dünnhäutig, schlecht gelaunt. Ja. Und ja, es kam mir oft so vor, als müsste ich da nur noch irgendwie so eine Rolle sein und irgendwas sein, was ich einfach nicht mehr will. Und ich habe mich halt auch sehr als Privatmensch komplett zurückgezogen. Und das ist jetzt alles ganz anders, warum ich auch wirklich immer wieder sage, KXXK ist kein neues Label, da gehört für mich zu, ein großes Atelier zu haben, Menschen, die man beschäftigen und bezahlen muss und das ist alles etwas, was ich, klar habe ich jetzt auch viele Menschen beschäftigt und bezahlt, aber das hat jetzt aufgehört und wenn ich das Projekt wieder mache, dann ist das wieder ein Zeitraum, ein gewisser Zeitraum, wo das so ist und dann hört das auch wieder auf, das ist alles kalkulierbar. Und nicht dieses Hamsterrad, in das ich bestimmt auch irgendwann wieder zurückgehe, da kenne ich mich für, ich bin sehr ehrgeizig und will es bestimmt nochmal wissen, aber jetzt ist die Zeit dafür noch nicht reif.
Wir alle kennen natürlich nicht das Gefühl, ein Börsenkurs zu sein und der Druck, den du hast.
Seien Sie
froh. Aber was sind, kriegst du da permanent Anrufe von Menschen, die einfach sagen, ey, produziere mehr oder komm mal mit noch mehr, irgendwie, du hängst schon wieder hinterher. Oder was ist der Druck denn eigentlich?
Also jetzt Hinterhergang im Design habe ich meistens nicht, aber der ganze Druck ist einfach, dein Name ist ein Börsenkurs, ja, und dass man auch nicht vernünftig wachsen konnte, wo wir einfach auf einem guten Weg waren. Das musste durch die Börse alles immer schneller gehen und der Druck der Investoren war einfach immens, der da passiert ist. Sicherlich, weil die auch unter Druck standen und ihre Arbeit machen mussten, aber das war für mich ein Zustand, der einfach nicht mehr erträglich war. Trotzdem ist es für mich auch heute wirklich, ich habe damit abgeschlossen, ich habe keinen Groll auf irgendjemand. Also das ist für mich alles vorbei und okay.
Also die üben aber auch Druck aus, wenn du denen gegenüberstehst. Also das ist auch unter vier Augen. Also kommen da auch Sätze, die einen schlucken lassen.
Klar, sicher. Weil die selber den Druck haben und der muss ja auch irgendwo raus. Ne? Und das haben die auch öfter mal subtil und unsubtil gemacht. Meistens eher am Telefon, als dass man sich gesehen hat.
Ja. Man würde ja denken, du bist der Chef. Und du sagst, wann irgendwas gemacht wird.
Ja, in einigen Dingen war das bestimmt auch so, aber es gab viele Dinge, wie zum Beispiel die finanziellen Sachen, da war ich nicht der Chef, also gar nicht. Und da konnte ich auch an vielen Dingen nichts tun.
Mhm. Ja. Und was ist der Ausweg in einer solchen Situation? Also auch andere Designer, Geschäftsleute, die in deiner Lage sind, wie findet man einen Ausweg?
Ja, ich habe den Ausweg nicht gefunden. Der Ausweg kam dann, als dann gesagt wurde, okay, wir hören jetzt auf, weil ich hätte das nicht machen können. Ich hätte nicht sagen können, ich gehe jetzt, ich war da vertraglich gebunden. Deswegen gab es da für mich keinen Ausweg als weitermachen. So. Mhm. Und der Ausweg war dann das Telefonat Ende Mai, Anfang Juni 2016, als es dann hieß, okay, Schluss. So, das war dann der Ausweg.
Warst du erleichtert?
Ja, der erste Moment war schon komisch. Also das war schon zwei Tage lang so, dass die Welt stehen geblieben ist. Aber ich hatte schon länger nicht mehr so diesen Antrieb, da jetzt alles geben zu wollen. Und nach zwei Tagen machte sich die Erleichterung tatsächlich auch breit. Also es war natürlich schade, da hat man so viele Jahre dafür gearbeitet und dann ist es auf einmal vorbei. Aber wie gesagt, ich war dann doch auch irgendwie erleichtert, keinen Druck mehr zu haben. Außerdem bin ich sehr weich gefallen. Ich wusste, ich werde jetzt eine Tenniskollektion machen. Das war mein Lebenstraum. Mhm. Und das hat ja auch zwei Wochen später schon angefangen. Also für die Öffentlichkeit sah das so aus, als wäre ich monatelang verschwunden gewesen. Aber ich habe nach zwei Wochen wieder am Schreibtisch gesessen und die Tenniskollektion gemacht und alles, was dazugehörte. Also war das für mich, ich bin weich gefallen und deswegen konnte ich das auch nicht so, also musste ich nicht so, also ich habe nicht getrauert oder so.
Kilian Kerner, der es mittlerweile etwas ruhiger auch angehen lässt und sich kurzfristig entschlossen hat, bei dieser Berliner Fashion Week jetzt nochmal wieder mit dabei zu sein. Tag und Nacht gearbeitet über ein paar Wochen und jetzt hast du eine stressige Woche hinter dir. Jetzt beginnt das ruhige Leben wieder. Die nächste Woche einfach nur auf der Couch und viel Tennis gucken, wie du erzählt hast.
Absolut.
Dankeschön für heute und viele
dir.
Grüße nach Berlin. Kilian Kerner.
Vielen Dank.
Talk mit Thies. mit Thies.